Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Praktisch Theologisch Kirche. Hier bei mir sind wieder Michael Herbst und Benny Limberg. Hallihallo, ihr beiden.
Guten Tag. Hallo.
Ich bin Kaya Kaiser und wir sind in unserer Gästestaffel, sodass wir heute wieder jemand Vierten dabei haben. Und das ist diesmal Dr. Mirjam Best. Schön, dass du mit dabei bist.
Danke, Kaya, für diese herzliche Begrüßung. Ich freue mich auch, da zu sein.
Auf den Google Books Seiten kann man Erstaunliches über dich lesen. Mirjam Best, Doktor Theologie, Jahrgang 1933?
Wohl kaum.
Meines Wissens kann das nicht ganz hinhauen. Was aber stimmt, du hast evangelische Theologie in Heidelberg, Princeton in den USA, Sydney, Australien und Greifswald studiert, wurdest 2024 von der Universität Zürich promoviert. Arbeitest als Vikarin der Badischen Landeskirche im Kirchenbezirk Konstanz, wo auch dein Mann Lukas beschäftigt ist. Und deine Arbeit über die ICF-Gemeinden in Deutschland ist in der Reihe Mission und Kontext erschienen. Die Reihe geben Michael Herbst und uns hier doch auch sehr bekannte Menschen, gute Freunde des Podcasts, nämlich Patrick Totieras und Felix Eifler heraus. Michael, für dich ist die Publikation von Mirjams Buch in eurer Reihe eine ganz große Freude, oder?
Absolut, weil es eine ganz hervorragende Arbeit war, weil es wirklich eine mühsame Recherche war mit viel Arbeit, viel Forschung und ein sehr gut lesbares Buch geworden ist. Also man kann es nur empfehlen.
Deswegen stellen wir es natürlich auch in die Shownotes und nutzen aber heute auch die Chance, ein bisschen daraus von dir zu erfahren. Aber vorher darfst du dich den Fragen stellen, die all unsere Gäste hier beantworten dürfen. Was begleitet dich gerade durch den Alltag? Irgendwie Buch, Serie, Musik oder Podcast? Und warum genau das?
Mich begleitet gerade der Podcast In Bindung. Und das ist ein christlicher Podcast für bindungs- und bedürfnisorientierte Erziehung. Und das beschäftigt mich, weil wir einen 2-jährigen Sohn haben. Und das ist mein täglich Brot, mich zu fragen, wie setze ich Grenzen und bleibe in Verbindung? Wie kann ich ihm helfen, mit seinen Emotionen umzugehen? Wie kann ich ihn da begleiten? Und wie können wir als Familie Glauben leben?
Was geht dir durch den Kopf, wenn du Borussia Dortmund hörst?
Nicht sehr viel. Ich denke an Bundesliga. Und wenn ich an Bundesliga denke, denke ich an meinen Mann Lukas, der montags sehr gern beim Wäscheaufhängen die Sportschau oder Sportzusammenfassung schaut.
Wenn alles möglich wäre, wie sähe dein nächster Tag aus?
Also wir würden ihn auf jeden Fall ausgeschlafen startet, weil wir alle durchgeschlafen hätten.
Mhm.
Da fängt schon das, wenn alles möglich wäre, an, gell?
Ja.
Und wir würden irgendwo aufwachen, wo die Sonne scheint und es warm ist, vielleicht in der Dominikanischen Republik. Und wir würden den Tag am Strand und am Pool verbringen, Sandburgen bauen, schwimmen und am Strand aushalten.
Wenn du die Möglichkeit hättest, mit deinem jüngeren Ich zu reden, also dem von Jahrgang 1933, nein, was würdest du der jungen Mirjam raten?
Ich würde dir sagen, jede Lebensphase ist einzigartig und jede Lebensphase, die hat verschiedene Chancen. Es sind einem immer manche Dinge möglich und sich auf die Sachen zu konzentrieren, die einem möglich sind und diese Chancen zu nutzen. Da würde ich ihr Mut machen, nicht auf das zu schauen, was gerade nicht möglich ist oder was man nicht hat, sondern das, was da ist, wertzuschätzen und zu nutzen.
Vielen Dank. Wir hatten jetzt gerade Heinrich Deichmann zu Gast. Und wie bei ihm kann man auch bei dir zuerst über diesen Studienverlauf stolpern, weil du hast dir gedacht, Deutschland alleine, das ist zu langweilig. Du gehst Heidelberg, Princeton, Sydney und dann Greifswald. Warum so viele Stationen? Warum so unterschiedliche? So viel Ausland? Wovon hast du da besonders profitiert? Was waren da für dich das Wertvollste dran?
Also ich habe mich bewusst für die unterschiedlichen Stationen entschieden, weil ich einfach vielfältige Erfahrungen machen wollte. Und ich wollte auch von den unterschiedlichen Forschungsschwerpunkten der verschiedenen Unis und Ausbildungsstätten profitieren. Und gerade im Ausland zu studieren, das habe ich als echt dann so Game Changer erlebt, weil das meinen Horizont total bereichert hat. Also zum einen habe ich dort mit Menschen aus ganz unterschiedlichen christlichen Traditionen zusammen studiert. Meine Kommilitonen waren Mennoniten, Methodisten, Lutheraner, Reformierte, Menschen, die sich als non-denominational bezeichnen. Und gemeinsam in einem Raum zu sitzen und mit Menschen unterschiedlicher Traditionen zu diskutieren, zu lernen, das fand ich mega. Und natürlich im Ausland habe ich auch mit Menschen aus anderen Nationen studiert. Ich habe Freunde, die in Ägypten oder in Myanmar aufgewachsen sind und dort als Pfarrer und Pfarrerin die Gemeinden begleiten wollen. Und also die stellen sich komplett andere Fragen als wir, wenn es um die Zukunft der Kirche geht. Und das fand ich total spannend. Und zudem habe ich auch im Ausland erlebt, dass an manchen Seminaries, zum Beispiel jetzt in Princeton, das wissenschaftliche Studieren, die akademischen Studien und das geistliche Leben näher verbunden waren. Und das fand ich auch total spannend. Wir haben dort zum Beispiel jeden Tag zusammen Chapel, so einen gemeinsamen Studiegottesdienst gefeiert. Ich habe dort im Chor mitgesungen. Und das fand ich total bereichernd, das zusammenzubringen. Ja, und der Abstecher nach Greifswald, den habe ich meinem Mann Lukas zu verdanken. Und Greifswald ist ja für uns aus dem Süden auch schon fast wie Ausland, also ist ja fast genauso weit weg. Und da hat uns natürlich vor allem die praktische Theologie bei Michael Herbst interessiert. Also das homiletisch-liturgische Seminar und all die Angebote am Institut. Das war einfach total super.
Also kann man von hier aus mal den Appell weitergeben an alle, die studieren, geht mal ins Ausland, riskiert es mal. Es gibt tolle Stipendien, die man in Anspruch nehmen kann. Und es ist schade, diese Lebensphase zu durchleben, ohne solche Chancen zu nutzen, die später sehr viel schwerer zu realisieren sind. Princeton wäre für mich nochmal einmal ein Stichwort. Ich vermute, dass du auch bei Daryl Guder dann studiert hast. Hast du eine Erinnerung an ihn?
Voll. Also ich habe bei ihm Church Planting and Revitalization besucht. Und da haben wir auch uns Gedanken gemacht, wie kann Kirche revitalisiert werden? Und da haben wir auch mit verschiedenen Gemeindegründern gesprochen. Und das hat mir echt Mut gemacht, auch neue Wege einzugehen, neu zu denken, wie auch innerhalb der Mainline Church neue Wege gegangen werden können. Und alles steht und fällt damit, dass wir das Evangelium immer wieder neu für uns entdecken. Mhm. Also, dass wir uns nicht nur an Strukturen und Formen und so orientieren, sondern dass diese Erneuerung von innen herauskommen muss. Mhm.
Fällt dir einer der neuen Wege ein, die da Thema waren?
Naja, es ist schon total unterschiedlich. Ich erinnere mich an welche, die innerhalb so einer Latino-Community Gemeinde bauen wollten. Und ein Weg ist, auf Profilierung sich zu konzentrieren und zu schauen, wer ist meine Zielgruppe, was ist mein Calling von Gott? Und dann zu sagen, ich kann nicht alles für jeden sein, aber wozu ruft Gott mich? Was für eine Antwort kann ich für diese Zielgruppe sein? Wie können wir dort lokal Kirche sichtbar werden lassen? Das ist jetzt vielleicht nicht konkret genug für dich.
Ja, doch, finde ich schon, weil wir genau das bei der regiolokalen Kirchenentwicklung immer sagen. Ihr müsst aufhören zu versuchen, ein Gemischtwarenladen zu sein, der alles für jeden bietet, sondern gucken, wozu hat Gott euch begabt und berufen und wo sind eure Möglichkeiten, aber auch eure Grenzen. Und dann etwas spezifischer ausgerichtet zu sein als mit diesem sehr allgemeinen Programm, ist, glaube ich, auch für uns eine gute Idee.
Ja.
Nun bist du inzwischen im Vikariat in der Badischen Landeskirche. Weil wir hier immer auch jüngere Gäste haben, die uns zuhören und die bei Kirchens arbeiten, frage ich mich doch manchmal, wie geht das? Ich gehöre ja einer anderen Generation an, die noch unter ganz anderen Bedingungen auch in der Kirche gearbeitet hat. Heute gibt es immer weniger Nachwuchs für den Pfarrberuf und das Schiff Landeskirche ist ziemlich ins Trudeln geraten. Von daher kann man ja mal eine Vikarin, eine promovierte Vikarin durchaus fragen, warum tust du dir das an und was möchtest du da bewirken? Also du oder ihr beide auch.
Ja, also das frage ich mich manchmal auch. Warum tun wir uns das an? Aber dann erinnere ich mich dran, dass Jesus Christus der Herr der Kirche ist. Und er hat die Kirche nicht aufgegeben und deshalb sollten wir es auch nicht. Und ich bin wirklich überzeugt, dass Gottes Geist auch heute noch in der Kirche wirkt und Leben verändert. Und es gibt diese Momente, ich hatte heute ein Kircheneintrittsgespräch, mein Mann hatte heute ein Taufgespräch mit einem jungen Erwachsenen. Es gibt einzelne Menschen, die in dieser Gemeinschaft erleben, dass das Evangelium sie berührt, dass ihr Leben sich verändert. Und für diese Menschen ist es sowas von wichtig. Und was mir in der Landeskirche wirklich gefällt, diese Möglichkeiten, diese vielfältigen Möglichkeiten, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Wir haben Chancen, die keine andere Kirche hat, weil wir aktuell doch noch ein Vertrauen in der Gesellschaft genießen. Und vom Kabeltreff über Rallye-Unterricht, über Gottesdienste bis hin zur Beerdigung haben wir mit so vielen Menschen Kontakt, denen wir dienen dürfen und die wir mit Gottes Licht irgendwie in Berührung bringen. Und genau dafür brennt mein Herz, diese gesunden Beziehungen, in denen Menschen aufblühen. Und die kommen aus dieser Verbindung zu Gott, Verbindung zu sich selbst. Und dafür will ich Raum schaffen in Kirche, dass Menschen in Verbindung leben mit Gott, sich selbst und daraus dann gute Beziehungen mit ihren Mitmenschen erwachsen.
Und dann erträgt man auch Diskussionen über Gebäudebedarfsplanungen und die Diskussion im Kirchenvorstand über die kaputten Wasserhähne im Keller.
So ist es. Genau. Und das ist aber auch das Schöne bei mir im Vikariat, dass ich ja mich sehr viel auf die pastoralen Tätigkeiten konzentrieren kann. Also im Vergleich zu meinem Mann, der viel mehr Verwaltung, Orga, Gremien und so zu tun hat, damit zu tun hat, kann ich ja wirklich mir Zeit nehmen für Seelsorgegespräche und die Reflexion davon, für eine ausgiebige Vorbereitung von Gottesdiensten, für einen Rallye-Unterricht, der didaktisch durchdacht ist. Also ich merke, ich habe da einfach, da ich in dieser Ausbildung bin, ja, diese Konzentration auf die pastoralen Aufgaben. Und das macht mir gerade richtig Freude.
Du bist im Vikariat, dein Mann Lukas arbeitet als Pfarrer und ihr habt ein 2-jähriges Kind. Kannst du ein Wort dazu sagen, wie ihr das unter einen Hut bekommt?
Ja, es bringt uns an unsere Grenzen. Es fordert uns wirklich heraus. Und wir freuen uns wirklich, wenn wir in Zukunft bald in einer Gemeinde arbeiten und nicht in zweien, weil das ist für uns koordinationstechnisch echt eine Herausforderung. Weil was macht man, wenn beide sonntags Gottesdienst haben? Da hat keine Tagesmutter und keine Kita offen. Und wir merken auch, also der Gemeindekalender, der ist ja immer sehr, sehr voll. Wir müssen schon schauen, dass wir unsere Family Times, unsere Zeiten als Familie als erstes im Kalender blockieren. Weil sonst mit 2 Gemeindekalendern sind wir komplett ausgebucht. Und jetzt im Vikariat hatte ich auch diese Fortbildungswochen im Predigerseminar. Das war schon auch echt ein Pain, weil ich über 20 Wochen auf Fortbildung war. Das ist einfach mit Baby und Kleinkind super herausfordernd. Da finde ich auch, da muss sich irgendwas im Vikariat ändern, damit es familienfreundlicher wird. Aber ich bin froh, dass wir es jetzt geschafft haben und nur noch die Prüfungen vor uns liegen und dann, dass wir bald gemeinsam arbeiten können.
Und wir sagen erstmal großen Respekt für, dass ihr das so hinkriegt. Das finde ich echt großartig.
Ja.
Alleine die Vorstellung, in 2 Gemeinden sich da auch innerlich so zu teilen, das finde ich nicht ganz ohne. Und diese Vikariatszeiten im Predigerseminar sind wirklich hart, wenn man Familie hat. Das kann ich nur unterstreichen.
Ich glaube, was uns wirklich geholfen hat die letzten 2 Jahre, der gemeinsame freie Tag am Montag. Das war für uns, also ist echt für uns so non-negotiable geworden. Weil es kommen doch immer dann Anfragen, es geht nur dann und so, aber dass man irgendwo auch mal Grenzen zieht und sagt, ich kann nicht immer alles für alle möglich machen, sondern ich muss auch irgendwie unsere Familie schützen und schauen, dass wir uns irgendwann sehen.
Ich würde gerne mit dir über deine Doktorarbeit sprechen, Miriam. Und die anderen 2 auch, das weiß ich. Der Titel von deinem Buch lautet Kirche neu erleben. Eine empirische Untersuchung zur freikirchlichen Gemeindegründungsbewegung International Christian Fellowship in Deutschland. Sag doch zuerst mal, wie bist du auf dieses Thema gekommen?
Also ich habe gegen Ende des Studiums eine Beobachtung gemacht. Aus meinem Jugendkreis, aus der Landeskirche, mit denen ich meine Jugend verbracht habe, waren die jungen Erwachsenen so 5 Jahre nach dem Schulabschluss entweder gar nicht mehr mit Gott unterwegs oder sie waren in einer Gemeinde wie ICF. Also außer mir, die ich Pfarrerin werde, hat eigentlich keiner mehr eine landeskirchliche Gemeinde besucht. Und dann habe ich mich gefragt, okay, was passiert in diesen anderen Gemeinden wie ICF, Alive Church, Hillsong? Wieso docken dort die Menschen an und wieso finden sie bei uns als junge Erwachsene keinen Anknüpfungspunkt? Und irgendwie so hat mich das dann auf das Thema der DIS gebracht. Und ich wollte auf jeden Fall ein Thema, das aktuell ist, das spannend ist, das vielfältige Forschungsmöglichkeiten bietet.
Dann mal als erstes für die, die es nicht kennen. Was ist das, ICF? Entstehung, Verbreitung, Idee? Kannst du da mal so ganz kurz einen Abriss geben?
Genau. Es heißt International Christian Fellowship, dieses Movement. Und es kommt aus der Schweiz. Es ist so Mitte der 90er Jahre in Zürich entstanden und zwar eigentlich als konfessionsübergreifender Abendgottesdienst für Internationale. Und über die Jahre hat sich es dann etwas verändert. Aus diesem Gottesdienst wurde eine Gemeinde und aus dieser Gemeinde sind Menschen weggezogen und haben an dem nächsten Ort, wo sie hingezogen sind, eine weitere ICF-Gemeinde gegründet. Und so ist aus diesem Gottesdienst, der eine Gemeinde geworden ist, dann eine Gemeindegründungsbewegung geworden. Und die hat zuerst hauptsächlich in der Schweiz sich positioniert, bald aber auch darüber hinaus. Und heute sind schon in Deutschland mehr als 25 Standorte des ICF zu finden, vor allem im Süden Deutschlands. Und das Motto dieser Gemeinschaft ist Kirche neu erleben. Und da zeigt sich, dass sie was Neues bringen wollen, dass sie sehr progressiv sind, aber vor allem progressiv in der Form. Sie haben eigentlich eher eine konservative Theologie, aber in einem modernen Design, sag ich mal.
Als du dich jetzt mit dem ICF auseinandergesetzt hast, was wolltest du erforschen und wie bist du dabei vorgegangen?
Also als ich mit der Forschung angefangen habe, da gab es eigentlich so gut wie gar nichts zum ICF. Nur ein paar einzelne Studien, hauptsächlich zum ICF Zürich. Und deshalb war es echt so eine Grundlagenforschung. Was macht das Profil des ICF in Deutschland aus? Wie agiert das ICF? Wie wird in diesen Gemeinden Glaube gelebt? Und wie verändert sich auch die Kirchenlandschaft in einer Region, wenn eine Gemeinde des ICF dazukommt? Und wie ist das Verhältnis zwischen den unterschiedlichen Gemeinden? Und um das zu erforschen, habe ich halt erstmal geschaut, was gibt es für Dokumente, die ich sichten kann. Und dann habe ich aber auch viel mit teilnehmenden Beobachtungen gearbeitet. Also ich habe Gottesdienste besucht, deren Glaubenskurs Explore. Ich habe zusätzlich aber auch eine Online-Befragung gemacht, wo ich über 1000 Angehörige von Gemeinden des ICF befragt habe. Und dann habe ich noch qualitative Interviews, so Leitfaden, gestützte Interviews durchgeführt.
Willst du kurz ein Wort zu dem Prozess selber sagen? Also haben diese Menschen freudig daran teilgenommen oder waren die eher skeptisch, so jetzt werden wir hier unter die Lupe genommen, das wollen wir eigentlich nicht?
Also ich bin total dankbar, dass ich schon auf viel Offenheit gestoßen bin, weil sonst hätte ich ja irgendwie das gar nicht so erforschen können, weil ich war ja auch darauf angewiesen, diese Daten zu erheben. Deshalb war am Anfang die ganze Sache auch so ein bisschen heikel oder kritisch, weil ich gar nicht wusste, komme ich überhaupt an die Daten? Also Forschung ist ja schon auch so ein spannender Prozess. Und ich bin einfach dankbar für so ein paar Gatekeeper, so ein paar Schlüsselpersonen, die mir da Vertrauen entgegengebracht haben, die mir die Türen geöffnet haben. Also ich habe echt erlebt, dass ich auch in diesem Explorer-Kurs und Celebrations, dass die voll bereitwillig waren, dass ich da reinschnupper oder dass ich mit Menschen spreche, die befrage.
Ja.
Und auch, also dass über 1000 Leute bei der Online-Befragung mitgemacht haben. Also das ist natürlich super. Die kenne ich natürlich nicht alle persönlich. Das heißt, die müssen das ja selber irgendwie weiterverbreitet haben, diese Umfrage. Und das ist echt cool.
Ja, schön.
Du hast dich dann auf der inhaltlichen Seite mit sehr verschiedenen Fragen ICF-Arbeit beschäftigt. Viele davon, die auch über den freikirchlichen Bereich hinaus auch für die Landeskirche extrem spannend sind. Du hast es eben schon mal biografisch erwähnt, eine Gemeinde, die offensichtlich für junge Erwachsene attraktiv ist und einen Anknüpfungspunkt bietet. Wie kommt das? Wie machen die das? Wo würdest du das Geheimnis sehen, warum das funktioniert?
Wieso sie genau junge Menschen erreichen, meinst du?
Ja, genau.
Ich glaube, sie knüpfen zum einen an dieser Sehnsucht nach Gemeinschaft, der Sehnsucht dazuzugehören, da knüpfen sie an. Weil es ein Gemeindekonzept ist, was stark auf Gemeinschaft ausgelegt ist. Und dadurch, dass sie ein paar junge Leute haben, zieht das natürlich wieder Gleichaltrige an. Zum Zweiten ist es schon die Ästhetik, sag ich mal, das Design, dass sie zeitgemäße Musik spielen, dass sie den Kirchenraum so gestalten, dass er auch junge Menschen anspricht. Dass sie Flyer verwenden, die nicht so aussehen wie aus dem letzten Jahrtausend, sondern die halt hip sind, dass sie Menschen Möglichkeiten bieten, ihre Gaben einzubringen. Und das sind echt Wege, wo junge Leute anknüpfen können.
Also du hast jetzt die Ästhetik angesprochen. Ich kenne auch einige in meinem Umfeld, die zum ICF gehören, da hingehen, sogar da arbeiten. Und die finden das auch inhaltlich attraktiv. Also die sagen, in einem Landeskirchengottesdienst hat mir die Predigt nicht so viel gegeben und ich gehe ins ICF und das Ästhetische ist schön. Ja, die Lieder sind super, aber wieso ich da hingehe, ist wegen der Predigt, weil die mich anspricht. Ist es auch die Erfahrung, die du gemacht hast in deiner Auswertung?
Voll. Das war wirklich der meistgenannte Punkt bei der Frage, wieso hast du dich einer Gemeinde des ICF angeschlossen? Es waren die Predigten.
Ja.
Ich glaube, die Verpackung macht es schon auch aus, aber es geht tatsächlich um diesen Alltagsbezug oder man könnte auch sagen Relevanz. Die merken, das, von dem hier gesprochen wird, das betrifft mich irgendwie persönlich. Es bringt mich ins Nachdenken, es knüpft an meine Themen an. Also es werden noch sehr häufig Themenpredigten genommen und da werden halt auch über Sachen wie Beziehung, Erziehung gesprochen. Mhm. Natürlich immer irgendwie auf biblischer Grundlage, aber diese Lebensrelevanz und Lebensnähe, die haben sie wirklich auf dem Schirm.
Ja. Du hast jetzt eben gesagt, dass es zuerst in Zürich eine ICF-Gemeinde gab, dann sind da ein paar Leute weggezogen, haben da eine Gemeinde gegründet. Das klingt ja relativ willkürlich. Das war jetzt nicht geplant.
So hat es auch irgendwie gestartet, ohne jetzt so mega krasse Strategie.
Ja. Würdest du sagen, das ist jetzt weiterhin der Standard und jetzt gibt es eben 25 Standorte in Deutschland, weil Leute wieder weggezogen sind? Oder hat sich da eine Strategie nach außen und auch nach innen oder innen entwickelt?
Doch, da hat sich schon eine klare Strategie entwickelt. Die machen auch ganz klar so Training Camps, sag ich mal, für Church Planter, also für Gemeindegründer. Und auch in dem, wie sie vorgehen, haben sie ein sehr klares Vorgehen, was sie den Leuten im Prinzip beibringen. Mhm. Und es hat meistens so vier Phasen. Es beginnt mit so einer Einstiegsphase, wo die Leute erstmal Kontakte sammeln, also wo die Idee entsteht, am Standort XY soll jetzt ein Startup, so eine Startup-Gemeinde gegründet werden. Dann werden dort Beziehungen geknüpft, einen Verein gegründet und so. Und dann wird meistens zuerst eine große Worship Night veranstaltet, wo dann häufig auch Leo Bigger oder Tobi Teichen oder einer der großen Lehrer, sage ich mal, des ICF vorbeikommt und auch eine Band von außen, also vom ICF Zürich oder so. Und bei dieser Worship Night werden einfach Menschen in der Umgebung eingeladen, mal irgendwie so zu schnuppern. Und an dem Abend werden dann auch Kontaktkarten ausgeteilt und Menschen eingeladen, zu so Vision Nights zu kommen.
Mhm.
Also wo dann, das ist so die zweite Phase, wo auch regelmäßig so Vision Nights durchgeführt werden, wo für diese Gemeindegründung gebetet wird, wo Menschen aber auch gesucht werden, die sich da einbringen wollen mit ihren Gaben. Und wenn das dann Stück für Stück wächst, werden irgendwann Community Sundays eingeführt. Das ist dann schon fast wie so ein Gottesdienst am Sonntag, aber ohne, dass es schon so alles selber durchgeführt werden muss. Also es kann sein, dass sie zum Beispiel die Predigt per Video einspielen und dann nur den Rahmen irgendwie gestalten oder dass mal halt keine ganze Band da steht, sondern nur einer mit der Gitarre oder so. Das ist noch so ein bisschen low-key. Und wenn das dann auch angewachsen ist, dann kommt so ein Grand Opening und das ist eigentlich der Startschuss, wo eine Gemeinde von dieser Start-up-Phase zur eigenen Gemeinde wird. Und ab da hat sie dann noch regelmäßige Gottesdienste und auch andere Angebote wie Hauskreise und so.
Das würde ich gerne noch ein bisschen genauer wissen. Also wenn man sich eine landeskirchliche Gemeinde vorstellt, dann denkt man, da gibt es eine Kirche und einen Pfarrer, eine Pfarrerin und da werden sonntags Gottesdienste gefeiert, dann gibt es noch Konfirmandenunterricht, Seniorenkreis und Hausbesuche und gelegentlich Beerdigungen, Taufen, Trauungen. Wie würde man das charakterisieren, wie das Gemeindeleben einer ICF-Gemeinde? Ist das ganz ähnlich oder ganz anders?
Ich glaube, es hat manche Teile, die gleich sind. Und manche Teile, die anders sind. Also ich glaube, die zwei Säulen des ICF oder des Gemeindelebens sind einmal die Celebrations, die Gottesdienste, und zum anderen die Small Groups, die Kleingruppen.
Mhm.
Weil sie von dieser Logik her kommen, big and small. Sie wollen immer was in der Großgruppe erleben können mit Gott, aber es braucht auch die kleinen Treffen für den persönlichen Austausch, damit Menschen gesehen werden und damit das Ganze halt auch irgendwie wirklich lebensnah für die Leute wird. Da kann man ja nochmal anders persönlich sprechen. Und viele von diesen Small Groups sind auch Team Groups, die treffen sich nicht nur zur eigenen Erbauung, sage ich mal, sondern haben auch noch irgendwie einen Dienst für die Gemeinde. Und also hier erkennt man schon, dass ICF eine ganz starke Beteiligungskultur hat. Also in vielen landeskirchlichen Gemeinden ist es ja schon so, dass die Pfarrperson zum Beispiel sonntags fast eine One-Man-Show macht, vielleicht mit der Organistin oder dem Organisten. Und das ist dort schon ein ganz anderes Gemeindeerleben, weil der Gottesdienst zum Beispiel von verschiedenen Teams gestaltet wird und die Pfarrperson oder der Pastor jetzt in diesem Fall vielleicht nur die Predigt macht und jemand anders macht die liturgische Gestaltung, jemand anders ist für die Musik zuständig, jemand anders für die Technik, jemand anders für die Seelsorge hinterher. Genau. Und ansonsten würde ich aber schon sagen, dass die Pastoren, die Leiter des ICF, schon noch sehr stark mit der Kerngemeinde beschäftigt sind. Das ist vielleicht schon auch ein Unterschied, weil Pfarrpersonen bei uns ja wirklich auch sehr viel im Austausch stehen mit Leuten von außen, dass sie auch außerhalb der Kirche sehr viele Termine wahrnehmen und dass sie viele Kasualgespräche haben, Kasualhandlungen und so. Und ich glaube, das ICF lebt schon mehr davon, dass die Menschen, die sich dem ICF zugehörig fühlen, von ihrer Gemeinde erzählen oder von ihrem Glauben erzählen und dann andere Menschen einladen, auch zu einem Glaubenskurs zu kommen, zu einem Alpha-Kurs zum Beispiel oder zum Gottesdienst.
Wie schätzt du das ein, wenn Leute zu einer neuen Gemeinde eingeladen werden, sei es ICF oder eine andere Gemeinde, dann kann da ja auch unter den Eingeladenen jemand sein, der schon zu einer anderen Gemeinde gehört. Und jetzt kommt das ICF irgendwo hin und wenn sie irgendwo eine neue Gemeinde starten, dann fangen sie ja sozusagen bei Null an. Das heißt, sie laden ja erstmal ein. Das ist ja ein grundlegendes Charakteristikum von ihrem Prinzip. Dieses Einladen und dann sind es aber schon Leute, die irgendwo anders Gemeindemitglied sind, das kenne ich unter dem Begriff des Sheep-Stealing, Schäfchen-Klauen. Was würdest du sagen, ist das eine Gefahr, die beim ICF vorhanden ist oder sollte man da überhaupt von einer Gefahr reden? Wie würde das ICF das selber bezeichnen? Ja, kannst du dazu was sagen?
Ja, also den Vorwurf, den hört man auf jeden Fall häufiger. Und in meinen Interviews war es jetzt tatsächlich auch so, dass manche Interviewpartner, die jetzt aus anderen Gemeinden sind, von so Vorfällen erzählt haben. Wenn man jetzt mit Angehörigen des ICF spricht, sagen die, das ist auf jeden Fall nicht ihre Strategie. Sie wollen wirklich Menschen einladen, die noch kein geistliches Zuhause haben, die keine kirchliche Verbundenheit haben. Also das ist ihnen wichtig. Allerdings glaube ich schon, dass sie auch nicht ganz ehrlich erkennen, dass ihre Gemeindegründungsstrategie ja wirklich davon lebt, dass am Anfang Menschen zu diesen Worship Nights kommen, die schon Christen sind. Also weil wenn ich eine Gemeinde aufbaue und in der Worship Night anfange, wer kommt denn zu Worship Nights? Es sind andere Christen. Es googelt ja meistens kein Nicht-Christ Worship Night ICF. Und gerade diese Aufbauphase, da brauchen sie ja auch Menschen, die schon Gemeindeerfahrung haben, die Kleingruppenleiter sein können und so. Ich finde, das ist auch gar nicht verwerflich, dass man am Anfang ein Team aus Christen sammelt, die die Vision teilen, weil Gott es denen vielleicht aufs Herz gelegt hat, sich dort einzubringen. Ich glaube nur, dass man transparent darüber sprechen muss und das auch so reflektieren und eben kommunizieren muss, dass man sagt, hey, wenn Gott es dir aufs Herz legt, hierher zu wechseln, dann macht es, aber wir sprechen vielleicht mit dem anderen Gemeindeleiter. Oder es muss halt irgendwie transparent sein, weil sonst kommt es bei den anderen echt richtig blöd an. Und wenn man sich so die Zahlen anschaut, ich habe ja dann bei dieser Online-Befragung auch gefragt, wie viele Menschen haben sich schon mal einer anderen Gemeinde zugehörig gefühlt gehabt? Und das waren etwa so knapp über 80%. Das klingt jetzt wie eine sehr große Zahl, aber man muss natürlich auch sagen, na gut, das heißt, fast jeder Fünfte hat sich halt auch noch nicht einer anderen Gemeinde zugehörig gefühlt davor. Und das, finde ich, ist schon auch eine beachtliche Anzahl an Menschen, die wirklich von außerhalb dort dann dazukommen. Meistens ist es aber halt so, dass am Anfang erstmal die Christen kommen, damit was aufgebaut werden kann. Und dann, wenn die Gemeinde größer ist, dann hat man auch Kapazität, andere Freunde einzuladen. Also man sieht zum Beispiel bei den Standorten, die noch neu gegründet sind, dass diese Anzahl an Menschen, die davor schon einer anderen Gemeinde zugehörig sich gefühlt haben, höher als jetzt beim ICF München oder ICF Karlsruhe oder so, die es einfach schon seit 20 Jahren gibt.
Ich würde das Sheep-Stealing auch noch einmal differenzieren. Es gibt ja Menschen, die zur Landeskirche gehören und da aktiv sind. Und wenn die dann sagen, ja, ich will da jetzt beim ICF mitwirken, dann ist das in der Gemeinde spürbar, weil man dann merkt, das sind ja unsere engagierten Freiwilligen, die jetzt nicht mehr bei uns sind, sondern eben eine Gemeinde weiter. Dann gibt es aber auch die Mitglieder, die nicht wahrnehmbar sind im gemeindlichen Alltag und die dann vielleicht auch gar nicht aus der Kirche, aus der Landeskirche austreten, sondern sagen, okay, das ist jetzt aber die Gemeinde, wo ich gerne hingehe. Die sind ja, also das ist ja eigentlich nicht wahrnehmbar. Hast du da irgendwas zu herausfinden?
Ich habe das schon erforscht.
Ja. Okay.
Und zwar habe ich ja immer jetzt gerade von diesem Gefühl der Zugehörigkeit gesprochen. Und du hast jetzt eigentlich von Mitgliedschaft gesprochen. Und das sind zwei nochmal unterschiedliche Sachen, weil
da bin ich voll bei dir.
Deckungsgleich sind.
Ja.
Und
ja,
da habe ich also auch nochmal genauer nachgefragt. Und 72,5%, die haben gesagt, ich war Mitglied und habe mich auch einer Kirche zugehörig gefühlt gehabt.
Ja.
Und dann gab es 9,9%, die gesagt haben, ich habe mich einer Kirche zugehörig gefühlt gehabt, aber ich war noch nie Mitglied in einer.
Ja.
Und dann gab es 8,4%, die gesagt haben, ich war schon mal Mitglied, aber ich habe mich noch nie zugehörig gefühlt gehabt.
Ja.
Und die haben dort eine Chance, jetzt das erste Mal sich eigentlich wirklich verbunden zu fühlen. Also man sieht insgesamt schon, dass sehr viele derjenigen, die sich einer Gemeinde des ICF anschließen, so eine christliche Sozialisation zumindest mitbringen, also irgendeinen christlichen Hintergrund. Zum Beispiel sagen sie, wir wurden christlich erzogen. Aber selbst bei denen, die sich schon mal einer Gemeinde zugehörig gefühlt haben, muss man ja unterscheiden, wie lang war dieser Übergang zwischen ihrer letzten Zugehörigkeit in einer Gemeinde und dem ICF. Und das ist auch sehr unterschiedlich. Also über die Hälfte derjenigen, die schon mal in einer anderen Gemeinde sich zugehörig gefühlt haben, haben gesagt, ich habe mich dem ICF angeschlossen, weil ich umgezogen bin. Also es ist ja nochmal was ganz anderes als Sheep-Stealing. Wenn jemand umzieht, wie jetzt die aus meinem Jugendkreis zum Beispiel zum Studium und dann neu auf Gemeindesuche am neuen Ort sind. Das ist ja jetzt nicht direkt ein Sheep-Stealing aus einer anderen Gemeinde, sondern das, also da merkt man halt, es hat sich auch was in unserer Gesellschaft verändert. Es ist nicht mehr so, ich gehöre zu dieser Konfession oder ich gehöre zu dieser Denomination. Und wenn ich umziehe, bin ich da wieder dabei. Ich war bei den Mennoniten, jetzt gehe ich zu den Mennoniten. Ich war in der Landeskirche, jetzt gehe ich wieder zur Landeskirche. Sondern wir sind halt jetzt eher so auf einem Wettbewerbsmarkt. Man zieht um und man schaut halt, welches religiöse Angebot oder welches christliche Angebot entspricht meiner Lebenssituation jetzt. Also man hat nicht mehr diese tiefe Verwurzelung vielleicht mit seiner Denomination, sondern man sucht sich neu das passende Angebot. Und wenn das ICF dann was Passenderes anbietet, dann geht man halt erstmal dorthin.
Wenn man jetzt die Frage mal dreht, wir haben ja viel jetzt schon gehört über die Doppelstruktur Groß- und Kleingottesdienst und Kleingruppe, über die Möglichkeit, sich zu beteiligen, über den Versuch, eine sehr zugängliche Kultur des Gemeindelebens zu schaffen. Wo würdest du sagen, kann Landeskirche, die ja meistens wirklich völlig anders auch vom äußeren Aspekt her wirkt, von ICF lernen? Was wäre das, wo wir profitieren können von dieser Nachbarschaft zu einer großen Freikirche?
Also ich glaube, das Erste, das haben wir vorher angesprochen, ein klares Profil benennen. Das ICF, das ist sich bewusst, was ist mein Auftrag und was auch nicht. Und dieses Profil zu schärfen, das kann auch unseren Gemeinden enorm helfen. Und das Zweite ist die Willkommenskultur. Eine einladende Gemeinde sein. Menschen mit hineinnehmen in die Gemeinschaft. Gemeinschaft leben. Klar, nicht jeder will auch so eine Nähe. Das heißt, man muss auch aufpassen, dass man Menschen auch die Anonymität zusteht. Aber da, wo diese Sehnsucht nach Gemeinschaft ist, auch die Möglichkeit bieten. Also ich habe es in landeskirchlichen Gemeinden auch erlebt, dass man einfach über Wochen oder Monate kommen kann in den Gottesdienst und nie angesprochen wird und hinterher noch immer niemanden kennt. Und ich glaube, dieses Gesehenwerden, das tut uns Menschen gut und das ist ICF echt gut drin. Das dritte ist der Alltagsbezug, diese Relevanz, die du, Benni, vorher auch angesprochen hast, in den Predigten, in den Inhalten, diese Lebensnähe zu schaffen. Ich glaube, da können wir auch lernen. Und das vierte, da will ich noch was erwähnen, was wir noch gar nicht angesprochen haben. Und das ist der Tausch am Kreuz. Das ist so eine Praxis ihrer Spiritualität. Man könnte sagen, es ist sowas wie die Wiederentdeckung der Beichte, weil es geht darum, vor Gott ans Kreuz zu kommen und bei ihm Schuld oder Sorgen oder Unversöhntheit abzulegen und sich von ihm neu beschenken zu lassen, mit Frieden, Freiheit oder Vergebung. Und ich glaube, wir haben in unserer Tradition die Beichte und könnten das für uns auch wieder neu entdecken.
Absolut. Wir haben auch mal eine Folge gemacht zu Fragen der Beichte und da bin ich voll bei dir, Miriam. Was denkst du, wenn jetzt ein ICF neu irgendwo gegründet wird oder sagen wir mal, es gibt es da schon länger? Das Schöne bei der Landeskirche ist ja, durch das parochiale System gibt es überall Landeskirche. Inwiefern gibt es Potenzial, dass die miteinander kooperieren können, diese verschiedenen Gemeindetypen? Inwiefern gibt es Potenzial, dass die voneinander profitieren? Oder sagst du, ja, das ist irgendwie grundsätzlich nicht so kompatibel?
Doch, ich glaube, es hängt ganz stark von den Menschen ab, ob die Menschen sich mit Offenheit begegnen. Und das zeigt auch, also meine Forschung, dass es von den Menschen abhängt. Und es haben sich wirklich auch positive Beispiele gezeigt, vor allem dort, wo es ICF selber schon gut aufgestellt ist und etabliert ist, dass sie da auch bereit sind, andere zum Beispiel zu unterstützen oder in den Austausch zu gehen. Und das ist eigentlich schon so eine Zielvorstellung, die ich habe, dass man sagen kann, hey, jemand braucht zum Beispiel, was weiß ich, einen Bassisten, dann kann man sich sozusagen einen Bassisten ausleihen. Oder jemand hat Ahnung in einem theologischen Bereich und kann eine Mitarbeiterschulung über die eigene Gemeinde oder über die eigenen konfessionellen Grenzen hinweg anbieten. Also ich glaube schon, dass das wirklich möglich ist. Aber die Forschung hat auch gezeigt, es funktioniert eben dort vor allem gut, wo die Beziehungsebene nicht belastet ist, sondern wo Begegnungen stattfinden und da, wo Jesus Christus im Mittelpunkt steht und wo man sich daran erinnert, dass er uns allen den gleichen Auftrag gegeben hat. Wir alle sind seine Nachfolger. Er hat gesagt, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und zu diesem Euch gehört halt nicht nur wir als Landeskirche, sondern auch andere Gemeinden. Und die partizipieren auch an der gleichen Sendung. Und das ist eigentlich das Schöne. Unsere plurale Gesellschaft, die braucht eigentlich eine vielfältige Kirchenlandschaft. Und wenn wir darin den Schatz entdecken, dann können wir uns auch wirklich bereichern.
Wenn man jetzt nochmal zum Schluss umgekehrt schaut, du als landeskirchliche Theologin, Vikarin, würdest du sagen, also lieber ICF, ihr seid klasse, aber an ein, zwei Stellen hätte ich auch nochmal die Bitte, überdenkt dieses oder jenes. Gäbe es da auch Punkte, die du nennen würdest?
Ja, also ein ganz wichtiger Punkt ist der Umgang mit dem Thema Zweifel und Leid. Bei den vielen Gemeinden des ICF werden große Erwartungen geschürt. Kirche neu erleben, Gott erleben, Weihnachten neu erleben. Aber was ist denn, wenn das Erlebnis ausbleibt? Was ist, wenn Gott nicht so handelt, wie ich das jetzt erbeten habe? Was, wenn er nicht heilt? Was, wenn er nicht eingreift? Und ich habe das Gefühl, und das hat auch meine Forschung belegt, dass in den Predigten diese Themen relativ wenig behandelt werden. Also es gibt jetzt Dr. Manuel Kresslin, der Jugendpastor im ICF Karlsruhe, der hat jetzt gerade ein Buch dazu rausgebracht, Theophobie, warum Gott nicht sicher, aber gut ist. Und das ist gerade eine Einladung dazu, Fragen und Ängste ehrlich vor Gott zu bringen und auch dem Zweifel ins Gesicht zu schauen, ihn nicht zu verdrängen, sondern zu einem reifen Glauben zu kommen. Und ich glaube, das ist richtig cool, dass jemand innerhalb des ICF gemerkt hat, das ist eigentlich unser Blindspot. Wir müssen uns mehr damit auseinandersetzen. Und da würde ich den anderen Gemeinden echt Mut machen, sich auch damit zu beschäftigen und den Mut zu haben, das wirklich in Anblick zu nehmen. Der zweite Punkt wäre eher so aus seelsorglicher Perspektive, und zwar beim ganzen Gemeindeaufbau. diese Gottesdienstformate, also diese Eventkirche, die braucht ja schon noch richtig viel Manpower. Und das kann wirklich gerade für kleine Gemeinden oder für Gemeinden in der Anfangszeit sehr belastend sein. Weil am Anfang bleibt halt die Arbeit häufig an Einzelnen hängen.
Mhm.
Und die haben ja meistens aber auch noch einen anderen Job und eine Familie und sind dann aber auch noch in der Gemeinde sehr, sehr eingespannt. Und ich glaube, da ist total wichtig, in den Blick zu nehmen, was für Ressourcen haben wir gerade? Was ist gerade möglich und was halt auch nicht? Und wo müssen wir vielleicht Abstriche machen? Also sie haben ja so diesen Wert, wir wollen für Gott unser Bestes geben, diese Exzellenz. Und ich schätze diesen Wert auch. Aber er bedeutet halt auch, wie sieht denn unser Bestes mit den begrenzten Möglichkeiten aus? Und da, ja, würde ich das ICF einfach mal anstupsen, manchmal mehr Gelassenheit zu haben, wenn Dinge nicht so perfekt laufen können und zu schauen, was brauchen unsere Leute gerade und wo stehen die gerade und was ist eigentlich auch eine angemessene Erwartung, die ich an Ehrenamtliche haben kann und wo baue ich eigentlich viel zu viel Druck auf. Und vielleicht als letztes noch zum Thema Sheep-Stealing eine transparente Kommunikation, weil die ist entscheidend für gute Beziehungen zu anderen Gemeinden. Dass man offen seine Absichten kommuniziert und sich als Teil der christlichen Region, also der Gemeinschaft, versteht.
Danke dir, Miriam. Wir kommen zum Ende unseres Podcasts. Wir machen das am Ende so, dass wir unser Erkenntnistagebuch aufschlagen und jeweils notieren oder teilen, was wir uns aufgeschrieben haben, was wir notiert haben. Kaya, möchtest du anfangen?
Ich nehme mir auf jeden Fall was von den Sachen mit, die wir vom ICF lernen können, wenn wir in Landeskirche unterwegs sind. Also zum einen diese Lebensrelevanz und den Mut zu Themenpredigten. Ich finde nämlich, die sind schon mit Aufwand verbunden, weil man sich mit einem Thema halt auch intensiv auseinandersetzen muss, um dann da sinnvoll drüber predigen zu können.
Mhm.
Und diesen Mut als Landeskirche immer mal wieder zu wagen und zu sagen, wir gehen mal weg von unserer Perikopenordnung und trauen uns mal, ein paar Themen anzupacken, die gerade auch aktuell beschäftigen. Also da wäre es dann schon auch gut, wieder zu gucken, wo sind wir denn unterwegs, wer ist denn da und was für Themen beschäftigen die, dass wir die als Themenpredigten mitnehmen. Das also auf jeden Fall. Was schreibst du auf, Michael?
Ich bin ja erstmal nur entsetzt und sprachlos. Die Perikopenordnung, das kann man doch nicht ernsthaft hier im Podcast laut sagen. Kaya.
Da schießt der Puls hoch.
Also, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Nein, natürlich, die Freiheit haben wir Gott sei Dank. Das finde ich, würde ich also unterstreichen.
Ja.
Was mich beeindruckt hat, ist, wenn ich ICF denke, denke ich groß. Also ich habe irgendwie Hallen vor Augen und eine Band und es ist alles sehr laut und sehr eindrucksvoll. Mhm. Und Miriam hat uns darauf aufmerksam gemacht, nein, das ist nur ein Teil der Wahrheit. Das Gegenstück dazu ist das Bemühen um persönliche Gemeinschaft, dass keiner verloren geht und übersehen wird. Und das, was du als Beispiel genannt hast, hat mich schmerzhaft auch an eigene Erfahrungen in landeskirchlichen Gemeinden erinnert, wo Menschen überhaupt nicht wahrgenommen wurden, obwohl sie vielleicht schon das vierte, fünfte Mal sich in einen Gottesdienst getraut haben. Und da, denke ich, können wir lernen.
Und du, Benni?
Ich schreibe mir auf, dass du, Miriam, eine wissenschaftliche Grundlagenarbeit gemacht hast zum ICF, zu einer Kirche, von der ich viel halte. Und ich bin dir dankbar, dass du sozusagen einen ersten Pflock eingeschlagen hast in den wissenschaftlichen Diskurs. An dem, was du erarbeitet hast, kann man jetzt andere Sachen anknüpfen. Und das finde ich sehr wertvoll. Das Zweite, was ich mir notiere, ist etwas, was du am Anfang von unserem Gespräch gesagt hast bezüglich der Koordination im beruflichen Alltag, dass es euch geholfen hat, so klare Prioritäten zu setzen, klare Grenzen zu ziehen. Also du hast es jetzt konkret mit dem Montag gesagt. Und ich glaube auch, je klarer ich für mich Sachen organisiert und entschieden habe, desto im privaten Bereich, desto klarer kann ich sie auch und immer noch freundlich, aber klar im beruflichen Kontext mitteilen und dafür einstehen. Und das finde ich vorbildlich und deswegen habe ich mir das notiert. So, ihr, die ihr uns zugehört habt, was schreibt ihr euch denn ins Erkenntnistagebuch? Wenn ihr wollt, könnt ihr es mit uns teilen. Wenn ihr auch Fragen habt, könnt ihr uns schreiben. Ihr findet uns auf unserer Webseite praktisch-theologisch-kirche.de. Wenn euch gefallen hat, was wir hier besprochen haben und was die Miriam rausgefunden hat, dann sagt es gerne weiter, teilt die Folge mit euren Nächsten, gebt uns eine Bewertung auf der Plattform, wo ihr uns anhört. Das macht es dann für andere leichter, unseren Podcast zu finden. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann meldet euch doch auch bei uns, weil wir Rückmeldungen genießen, die uns vorwärts bringen. Zwei Buchhinweise an dieser Stelle. Das eine ist ein Buch von dir, Michael, also Michael Herbst und Patrick Todieras, Blühen lassen, wie Gemeinde vor Ort gedeihen kann. Und das andere Buch, was wir euch jetzt wärmstens empfehlen, ist das Buch von Miriam Best, Kirche neu erleben, eine empirische Untersuchung zur freikirchlichen Gemeindegründungsbewegung International Christian Fellowship in Deutschland. Das gesagt, danke ich dir, Miriam, für deine Zeit, für deine Expertise, für deinen Einblick, den du uns gewährt hast in deine Arbeit. Es war mir und ich gehe davon aus, den anderen zwei, eine ganz große Freude. Danke dir.
Vielen Dank.
Danke auch allen anderen fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.